Dimensionen. Die Welt der Wissenschaft.
Das Problem bei der Robotik heutzutage ist, dass die Roboter, vor allem die Kleinen, sehr große Schwierigkeiten haben, sich in komplexem, in natürlichem Terrain zu bewegen. Und hier kommt die biologische Inspiration ins Spiel und wir versuchen, die Tiere anzuschauen und so die Prinzipien zu extrahieren, um möglichst effizient in der Natur draußen sich fortbewegen zu können.
Mirko Kovac hat sich von der Heuschrecke inspirieren lassen. Seit mehr als 2 Jahren baut er an der Eidgenössischen Technischen Hochschule von Lausanne einen kleinen Sprungroboter.
Der Roboter und die gemeine Hausfliege. Eine Sendung über die Zukunft der Robotik von Madeleine Amberger.
Die insekteninspirierte Robotik ist ein buntes, interdisziplinäres Gebiet, auf dem Neurobiologen mit Informatikern und Ingenieuren zusammenarbeiten. Ihnen ist die Begeisterung für alles gemeinsam, was klein ist und sich kriechend, hüpfend oder flatternd fortbewegt. Je mehr Sie über Heuschrecken, Libellen, Raupen, Hummeln, Bienen und Fruchtfliegen erfahren, desto mehr steigt der Respekt vor der Natur. Trotz intensiver Forschung kommt bisher kein einziger Flugroboter an die Manövrierfähigkeit einer Fliege heran. Um die Geheimnisse der Bewegung von Insekten zu ergründen, sind Spezialisten gefragt, meint Hans-Joachim Pflüger, Neurobiologe an der Freien Universität Berlin.
Denken Sie nur daran, ich meine, Leute, die früher an Insektenbeinen gearbeitet haben, ja, die sind, es war eine kleine Minderheit, von anderen eher belächelt und so weiter, dass das irgendwann mal auch technische oder von mir aus auch mal wirtschaftliche Signifikanz haben könnte, daran hat, als man diese Untersuchung gemacht hat, niemand gedacht. Die waren rein Neugier getrieben.
Von Insekten inspirierte Roboter lassen sich vielseitig einsetzen. Zur Erkundung bei Katastrophen, beispielsweise bei Erdbeben, als Minispione und Minenschnüffler im militärischen Bereich oder als behende Kundschafter auf dem Planeten Mars. Modelle hat man in verschiedenen Labors von den USA bis nach Südkorea entwickelt. Besonders rührig sind die Forscher in Holland. Nach dem Vorbild der Libelle entwickelten sie an der Universität von Delft die Delfly und in Utrecht die Exofly. Letztere ist für den Einsatz in der Raumfahrt gedacht. Ihr 40 cm langer Körper besteht aus besonders leichtem Balsaholz. Die Flügelspannweite beträgt 35 cm. Um in der dünnen Atmosphäre des roten Planeten über einem Punkt schwebend verharren zu können, müssen die Flügel der Exofly schneller flattern können als die der Delfly, die für den Einsatz auf der Erde gedacht ist. Wai Shi, Professor für Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität Michigan, beschäftigt sich seit Jahren mit Flugrobotern. Selbst die modernsten künstlichen Fliegen und Libellen haben noch Mängel, sagt der Wissenschaftler.
All diese Flugroboter entsprechen zwar dem neuesten Stand der Technik. Sie flattern und haben ein paar interessante Flugeigenschaften. Doch man kann sie nicht so einfach im Freien fliegen lassen, wo mit unvorhergesehenen Windböen zu rechnen ist. Unter solchen natürlichen Bedingungen können sie kaum ihren Kurs halten.
Fliegen ist ein Vorgang, den die Menschen sich von der Natur abgeschaut haben. Flugzeuge sehen aus wie Vögel und werden immer wieder mit ihnen verglichen. Doch auf eines ließen sich die ersten Flugzeugingenieure erst gar nicht ein, auf flatternde Flügel. Und das mit gutem Grund.
When you have a larger and a larger flyer,
ab einer bestimmten Größe kann man mit den Flügeln nicht mehr flattern. Das lässt sich bei den Vögeln beobachten. Kolibris flattern sehr viel, Spatzen auch, doch nicht so viel wie Kolibris. Noch weniger flattern die Taube oder der Adler. Der Albatros braucht sehr lange, bis er in der Luft ist. Er ist eher ein Gleitflieger und flattert kaum bei seinen Flügen.
Flap the wind that much. That's because if you want to
Strukturell ist es für ein großes Flugzeug nicht möglich, mit den Flügeln zu flattern. Wir Ingenieure haben schon vor langer Zeit erkannt, dass es einfacher ist, wenn man das Aufsteigen über die Flügel und den Schub über den Motor kontrolliert. Bei Tieren, die flattern, also bei Fledermäusen, Vögeln und Insekten, gehen Aufsteigen und Schub gleichzeitig vor sich. Das ist eine viel schwierigere Aufgabe.
Wei Shi erforscht derzeit die Art des Strömungsfeldes, das das Flügelflattern erzeugt und auf welche Weise es aerodynamische Eigenschaften fördert. Was verändert sich dabei, wenn der Wind weht, und wie flexibel müssen die Flügel sein, um Windbelastungen zu korrigieren? Wegen ihrer Flugbehendigkeit ist die Libelle ein beliebtes Forschungsobjekt.
It's a beautiful insect. Okay, you see that in the backyard, so it's
Die Libelle ist ein schönes Insekt. Sie fliegt auch unglaublich geschickt. Selbst bei böigem Wind kann sie in der Luft durchflattern, an der gleichen Stelle in der Schwebe verharren. Sie hat also eine hohe Manövrierfähigkeit. Wir Ingenieure interessieren uns besonders für die zwei Flügelpaare. Wir möchten gerne wissen, wie die Koordination zwischen den vorderen und den hinteren Flügeln abläuft. Wenn es windig ist, verformen sie sich zu interessanten Formen. Wenn die Libelle sich nicht bewegt, schauen die Flügel aus wie jene eines Flugzeugs. Doch in Bewegung sieht die Sache ganz anders aus.
Um einen tauglichen Flugroboter zu bauen, sei es nicht damit getan, einfach die Natur zu imitieren, meint Wei Shi. Er plant, die Flugeigenschaften und Techniken verschiedener Tiere zu kombinieren. Der beste Flugroboter der Zukunft könnte eine Mischung aus Fruchtfliege, Libelle und Fledermaus darstellen, behauptet der Bioniker. Doppelte Flügelpaare sind nicht das einzige Körpermerkmal, das Forscher inspiriert, wenn sie die Fortbewegungsart von Insekten studieren. Hans-Joachim Pflüger, Neurobiologe an der Freien Universität Berlin.
Wenn Sie sich ein Insekt vorstellen, dann hat ein Insekt 6 Beine, hat also eine doch deutlich hohe Stabilität, also mechanische Stabilität. Und wenn Sie sich vorstellen, wo die überall herumkrabbeln, in Geästen, im Dschungel, über unebenes Terrain, die können hangeln, also kopfüber sich bewegen. Das ist natürlich eine Flexibilität, die zum Beispiel kein radgetriebenes Vehikel zum Beispiel hat. Also sie könnten sich ganz neue Räume erschließen, wenn man einen solchen Roboter mit mehr Beinen hätte.
All diese Bewegungsformen schaffen Insekten trotz ihres bescheidenen Gehirns. Ein Durchschnittsinsekt hat nur 500.000 bis 1 Million Neuronen. Zum Vergleich, das menschliche Gehirn, so wird geschätzt, hat 10 Billiarden Neuronen. Das Gehirn der Insekten ist also klein und dennoch in vielem noch unergründlich.
Bei uns weiß man ja genau im Gehirn, welche zum Beispiel die Basalganglien sind da bei uns involviert. Wenn wir die Absicht haben, also eine Bewegung zu machen, dann kann man schon, bevor überhaupt eine Bewegung ausgeführt wird, kann man dort Aktivität im Gehirn ableiten. Diese Zentren sind im Insektengehirn nur wenig bekannt. Es ist auch relativ wenig bekannt, wo solche Kommandos für das Gehen oder für eine Bewegung formuliert werden im Gehirn. Es gibt ein Zentrum, das nennt sich der Zentralkörper, der spielt darin garantiert eine Rolle. Aber über die komplexen Eingänge und Ausgänge des Zentralkörpers, da weiß man sicher nicht so viel.
Verschiedene Bildgebungsmethoden haben den Neurowissenschaftlern in den letzten Jahren viele Einsichten ermöglicht. Doch um die Vorgänge in einem winzigen Insektengehirn zu beobachten, lässt die Auflösung der Bilder noch zu wünschen übrig. Das erschwert die Forschungsarbeit.
Ich glaube, dass wir noch gar nicht richtig verstanden haben, in welcher unglaublichen Weise diese Insektenbeine und die Gelenke durch Sinnesorgane, also die Bewegungen zum Beispiel rückgekoppelt werden ins zentrale Nervensystem. Also wie viel Information, sensorische Information da fließt, damit die Bewegung eben so fantastisch ausgeführt werden kann wie bei einem Insekt.
Bei dem derzeitigen Stand der Technik, fügt Hans-Joachim Pflüger hinzu, könnte man mit Mühe und Not 1 bis 2 Sensoren auf das Roboterbein montieren. An der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne beschäftigt sich Mirko Kovac mit der von ihm entworfenen künstlichen Heuschrecke. Ein Springroboter, der im Labor von Dario Floriano weiterentwickelt wurde.
Der Roboter ist ca. 5 cm hoch. Er besteht aus einem Aluminiumgerüst, aus Aluminiumbeinen und Carbonstrukturen. Er besitzt einen kleinen Elektromotor. Das ist der gleiche Motor, den man im Mobiltelefon hat, für die Vibrationen des Mobiltelefons. Und auf diese Weise kann er ein elastisches Element, also eine Sprungfeder in der Achse des Beines, aufladen und dann mit einer Nocke diese Energie schnell loslassen und sehr hoch springen. In dieser Version, wie er ist im Moment, kann er ca. 1,4 Meter hoch springen, was mehr als 27 Mal seiner eigenen Größe entspricht.
Diese Leistung entspricht dem, was eine echte Heuschrecke in freier Natur vorlegt. Die Forscher können auf ihre Schöpfung zu Recht stolz sein. Wenn die Roboter-Heuschrecke springt und fällt, erzählt Mirko Kovac, bleibt ihm für einen Moment aus Angst, sie könnte sich verletzen, der Atem weg. Selbst wenn dafür kein Grund besteht.
Jedoch ist das ein anderer Vorteil von einem kleinen System. Also wenn er so leicht ist und so klein ist, dass er runterfallen kann auf den Boden und nicht zerbricht. Auch zum Beispiel die Ameisen, wenn sie von Bäumen fallen, es passiert ihnen auch nichts. Und das ist wirklich ein Vorteil von der Skalierbarkeit, wenn man ihn klein hält, klein macht, ist, dass er robuster ist als ein großes, schweres System.
Derzeit ist die Roboter-Heuschrecke mit einer Batterie ausgestattet, die für etwa 300 Sprünge reicht. Diese Batterie soll schon bald durch Solarzellen ersetzt werden. Dadurch wird der Hüpfroboter an Autonomie gewinnen. Zum Aufladen setzt er sich einfach auf ein sonniges Fleckchen. Doch daran muss noch getüftelt werden. Auch bei der Richtung der Sprünge klappt noch nicht alles. Derzeit kann man einstellen, wie hoch und in welchem Winkel der Roboter springen soll. Seitliche Sprünge funktionieren noch nicht. Doch die größte Schwierigkeit stellt die Bewegung zwischen den jeweiligen Sprüngen dar.
Dieser Fluchtsprung, dieser Escape Jump der Heuschrecken ist auf eine Art, dass sie nicht auf den Beinen landen, sondern sie springen auch möglichst schnell weg und landen irgendwie und richten sich dann auf und springen wieder. Und dieses Prinzip ist sehr, sehr kräftig und ist auch eher der Weg, den wir gehen wollen mit diesen Robotern, ist, dass sie einfach springen und dann bei der Landung oder in der Luft sich aufrichten, dass sie dann wieder springen können. Also sie müssen gar nicht auf den Beinen landen. Und das ist auch die Arbeit im Fortschritt, einen Aufrichtmechanismus zu entwickeln, der ihm erlaubt, sich aufzurichten und wieder zu springen und so auch autonom zu sein, um längere Distanzen springen zu können.
Mit dem Springen, Aufrichten und Weiterspringen ist es jedoch nicht getan. Die Roboter-Heuschrecke muss all diese Bewegung mit Nutzlasten ausführen können. Denn um sich nützlich zu machen, muss sie Instrumente mit sich führen.
Der Sprungmechanismus an sich ist ca. 7 Gramm schwer, so wie er jetzt ist im Moment. Wir haben ihn aber so ausgelegt, dass er mit 3 Gramm zusätzlichem Payload immer noch über einen Meter hoch springen kann. In diesen 3 Gramm könnte man enthalten eine Kamera, einen Rechner, der das alles steuern kann.
Mirko Kovac hofft, dass der erste Prototyp, der all diese Fähigkeiten in sich vereinigt, schon in einem Jahr vorliegen wird. Die konkreten Anwendungen könnten folgendermaßen aussehen.
Die Anwendung ist sehr breit gefächert. Man könnte jegliche Sensoren oder Aktuatoren auf diesen Roboter draufsetzen. Also der Hauptfokus der Arbeit ist schon auf der Lokomotion, also dass man eine Plattform hat, mit der man sich bewegen kann in unstrukturiertem Terrain. Was man machen könnte, ist, man könnte Sensoren für Gas, Lecks zum Beispiel auf den Roboter installieren und so auf Gaspipelines die Lecks detektieren und finden, wenn man einen Schwarm von diesen Robotern hätte.
Der Roboter wäre auch für die Weltraumerkundung geeignet. Da die Heuschrecke nur 7 Gramm wiegt, könnte man einen ganzen Schwarm von 3000 Robotern zum Mars fliegen und sie mit ihren Sensoren den roten Planeten erkunden lassen. An die Raumfahrt denkt auch Barry Trimmer. Der Neurobiologe an der Tufts-Universität in Boston bastelt seit 10 Jahren an einer Roboterraupe.
Beschädigungen auf den riesigen Solarzellengruppen zu lokalisieren, ist derzeit sehr kompliziert. Sie sind nicht nur groß, sondern auch sehr empfindlich. Es wäre also hilfreich, wenn eine Maschine mit einer kleinen Kamera und vielleicht einer Leimpistole die Stege hinaufkriechen und beim Reparieren helfen könnte.
Barry Trimmer und sein Kollege David Kaplan sind derzeit das einzige Team, das einen sogenannten Softbot, einen weichen, biegsamen Roboter ohne Metallkörpergerüst baut. Die Vorlage aus der Natur kann man sich in einem schwach beleuchteten, auf exakt 27 Grad Celsius klimakontrolliertem Kämmerchen ansehen. In Plastikbechern verschiedener Größe winden und krümmen sich Raupen des Tabaksschwärmers.
Frisch geschlüpfte Raupen sind weiß, etwa 2 bis 3 Millimeter lang und sehr aktiv. Innerhalb von nur 3 Wochen durchlaufen sie ein rasantes Wachstum. Sie werden, wie diese hier, etwa 10 Zentimeter lang. Sie sind türkisblau und das liegt daran, dass wir ihnen pigmentfreie Nahrung füttern. Wenn sie sich von Tabakblättern ernähren würden, wären sie genauso grün wie die Pflanze. Die weißen Streifen haben sie freilich nach wie vor. Und die runden Punkte hier auf der Seite sind keine Zeichnung, sondern kleine Löcher zum Atmen.
Der von diesen Raupen inspirierte Roboter ist in einem Nachbargebäude untergebracht. Auf einem Tisch, umgeben von den Kameras eines Motion-Capture-Systems, also eines Systems zum Erfassen von Bewegungen, wie man es beim Film verwendet, kriecht eine Roboterraupe. Sie ist weiß, ungefähr 15 cm groß und fast so dick wie eine Bratwurst.
Das hier ist einer unserer Prototypen. Er kriecht, ist aber weder sonderlich schnell noch effizient. Wir sind erst dabei, die optimalen Kommandos auszuarbeiten. Aber immerhin rührt er sich. Er krümmt sich ein wenig und bewegt sich wellenartig vorwärts. Er schaut fast lebendig aus. Wenn man ihn angreift, fühlt er sich weich und biegsam an. Im Körper drinnen stecken ein paar künstliche Muskeln. Aber er hat kein Skelett und keine mechanischen Teile in sich.
Das Lebendinsekt hat 2000 Muskeln. Dem Softbot hat man derzeit nur 8 eingebaut, die aus biegsamen und fadendünnen Metallspiralen bestehen. Vorläufig kriecht die künstliche Raupe noch an der Leine. Vom Kopfende weg führen weiße Fäden zur Stromversorgung und zum Computer. Zwischen dem Computer und der Raupe besteht eine Feedback-Schlaufe. Informationen müssen, wie Barry Trimmer erklärt, laufend ausgetauscht werden.
Mit dieser Motion-Capture-Vorrichtung können wir bildlich erfassen, wie sich die verschiedenen Teile des Körpers bewegen. Das ist deshalb wichtig, weil wir ein Steuerungssystem entwickeln müssen. Dieses wird in einer Computersimulation errechnet. Doch wir müssen auch die Möglichkeit haben, die Bewegungen dieses Kriechroboters in den Computer und in das Simulationsmodell einzugeben. All diese Kameras erstellen zusammengenommen ein dreidimensionales Bild der Bewegung des Roboters auf der Tischplatte. Das Computerprogramm reagiert auf dieses Feedback und sagt sich, okay, also das hier funktioniert, aber das hier klappt nicht so recht. Auf diese Weise können wir die Bewegung laufend verbessern.
Barry Trimmer entdeckte vor ungefähr 10 Jahren die Raupe als mögliches Vorbild für einen Roboter. Ein künstliches Insekt zu bauen, setzt gewisse Grundkenntnisse über dessen Bewegungsart voraus. Raupen stellten sich als nahezu unbekannte Wesen heraus.
Man hat sich die Raupe angesehen und daraus geschlossen, dass sie sich wie ein Wurm verhält. Würmer hat man im Detail erforscht. Und wenn man eine Raupe oberflächlich betrachtet, dann bewegt sie sich ein wenig wie ein Wurm. Doch es hat sich herausgestellt, dass die Organe und die Muskeln der Raupen, von denen der Würmer, sehr verschieden sind. Raupen haben sehr viele Muskeln und Muskelarten. Jeder einzelne hat seinen Platz und seine ganz spezifische Ausrichtung. Sie werden auch nicht länger und dünner wie die Würmer. Das heißt, im Körper der Raupe spielt sich etwas anderes ab.
Barry Trimmer und sein Team haben den Raupen Elektroden implantiert und Stunden mit Bewegungsanalysen zugebracht. Doch mit dieser Methode ließen sich nicht alle offenen Fragen beantworten.
Wir haben kürzlich Versuche mit Synchrotron-Röntgenstrahlen im Argonne-Forschungszentrum gemacht. Wir haben unsere kleinen Raupen einem hochenergetischen Röntgenstrahl ausgesetzt und konnten sehen, welche Bewegungen im Körperinneren vor sich gehen. Die Muskeln konnten wir noch nicht erkennen. Da müssen wir uns noch eine Bildgebungstechnik einfallen lassen. Aber wir können andere Gewebe beobachten. Raupen haben einen verhältnismäßig massiven Darm. Und zu unserer Überraschung bewegt sich dieser unabhängig von anderen Körperteilen. Es gehen also eine Reihe von unerwarteten Dingen vor sich.
Forscher interessieren sich deshalb für Raupen, weil diese komplexe Bewegungsabläufe über ein unwegsames Terrain ausführen. Und das mit einem kleinen Gehirn.
Das Problem eines Tieres ohne festes Skelett ist, dass es eine unbegrenzte Freiheit in seiner Bewegung hat. Es kann sich auf sehr viele verschiedene Arten bewegen. Diese vielen Bewegungsmöglichkeiten zu kontrollieren, würde an sich ein sehr komplexes Nervensystem, also ein großes Hirn oder einen Supercomputer erfordern. Alle Laborversuche mit weichem Kunstgewebe haben bisher sehr viel Computerkapazität gebraucht. Das Hirn der Raupe ist weder besonders groß noch besonders komplex. Das Hirn einer jungen Raupe unterscheidet sich nicht von dem einer ausgewachsenen. Die Raupe kann also diese weichen Strukturen ohne sonderlich großes Gehirn steuern. Was vor sich geht, ist: Das Hirn ist in diesem Fall kein Mikromanager, das jede Facette jeder Bewegung vorgibt. Es ist eher so, dass das Hirn den Befehl ausschickt, ich will nach links gehen oder ich will meinen Kopf heben. Gleichgültig, was nun in der Raupe vor sich geht, der Körper ist flexibel genug, dass er sich automatisch den Umweltgegebenheiten anpasst und den Befehl ausführt.
And even if there are different things happening in the environment, the body automatically makes that work.
Daher, so der Neurobiologe von der Tufts University in Boston, Barry Trimmer, sei die Entwicklung eines passenden Materials von großer Bedeutung. Derzeit wird der Körper der Roboterraupen aus Dragonskin, einem sehr flexiblen Silikon, gegossen. Daraus bestehen etwa Spielzeugschlangen, die man nahezu beliebig in die Länge ziehen kann. Da Dragonskin allein zu flexibel ist, planen die Forscher Experimente mit Textilfasern, die in die Hülle eingearbeitet sind. Das Material muss das ganze Bewegungsrepertoire einer echten Raupe ermöglichen und unterstützen. Die Analyse der Bewegungsvorgänge ist noch lange nicht abgeschlossen.
Wir haben uns bisher auf eine Art der Fortbewegung, nämlich das Vorwärtskriechen, konzentriert. Nun sehen wir uns allmählich andere Dinge an. Zum Beispiel, was macht die Raupe, wenn sie senkrecht klettert? Zu unserer Überraschung ändert sich an der grundlegenden Vorwärtsbewegung gar nichts. Die Raupe bewegt sich horizontal und vertikal auf die gleiche Weise. Damit haben wir nicht gerechnet. Beim Menschen ist das ganz anders. Wenn ein Mensch geht und dann eine Wand hinaufklettert, verändern sich die Bewegungsabläufe. Der Mensch kann es nicht so wie die Raupe machen. Er muss andere Bewegungen machen. Auf den Menschen umgelegt muss man sich das, was die Raupe macht, folgendermaßen vorstellen. Ein Mensch klettert eine Wand hinauf und dann kippt man diese in die Horizontale und er klettert genauso weiter wie bisher. Genau das macht die Raupe.
Diese Eigenschaft verdankt die Raupe unter anderem den Hakenkränzen an ihren Beinen, mit denen sie sich selbst an noch so kleinen Unebenheiten festhalten kann. Der Griff einer Raupe fühlt sich an wie ein Klettverschluss. Die Forscher hoffen, in den nächsten 12 Monaten für diesen Haftmechanismus eine technische Lösung zu finden. Denn bis dahin soll der Prototyp des Softbots fertig sein. Von den vielen Anwendungsmöglichkeiten der Roboterraupe liegt Barry Trimmer vor allem die Medizin am Herzen.
Eine wichtige Anwendungsmöglichkeit wäre, den Kriechroboter für die Diagnose oder auch zur Behandlung im Körperinneren zu verwenden. Weiche, flexible Maschinen lassen sich vielseitig einsetzen, beispielsweise zur Untersuchung des Darms oder von Blutgefäßen. Etwas Weiches, Bewegliches, das das Gewebe nicht verletzt, wäre sehr hilfreich. Ein Softbot würde sich auch für Endoskopien eignen. Natürlich müsste man ihn sehr klein bauen. Unsere Modelle sind jetzt 10 bis 15 Zentimeter lang. Aber es spricht nichts dagegen, den Roboter auf die Größe von ein paar Millimetern zu schrumpfen. Das ist in Zukunft sicher machbar.
We couldn't adopt these same control ideas, the same technology, and make really, really small versions down in the range of a few millimeters. So that, I think, is perfectly feasible in the near future.
Der Roboter und die gemeine Hausfliege. Sie hörten eine Sendung über die Zukunft der Robotik von Madeleine Amberger. Gesprochen haben Susanne Rousseau, Bernhard Eppensteiner und Armin Stadler. Morgen in den Dimensionen mehr als eine Produktionsmethode, der Biolandbau und seine Bedeutung für die Gesellschaft.